Gleich geht es los. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Am 10. September 2024 findet die GN Connect statt. Das Branchentreffen der Gastronomie. Sichert euch jetzt Tickets. Seid dabei und fragt mit uns What the Hype? Alle Infos unter gn-connect.com.
Gastronomie Masterminds, der virtuelle Stammtisch für Gastronomen. Runde 3. Heute mit den Themen wirtschaftliches Liefergeschäft betreiben und Preisanpassung umsetzen.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde der Gastronomie Mastermind. Ich bin nicht alleine, wir sind zu viert heute. Jeder stellt sich hier einmal kurz vor. Und ich würde sagen, lieber Wu, starte du doch einmal kurz. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und was war in dieser Woche für dich das schönste Erlebnis?
Ja, moin. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Arne Wu. Ich bin 30 Jahre jung, komme aus Stade und betreibe das Restaurant Mr. Wu mit chinesischen und asiatischen Spezialitäten. Und ich glaube, das Schönste dieser Woche, ich weiß nicht, dass ich hier noch kroatisches Wasser hier aus dem Urlaub noch dabei habe hier.
Sehr schön. Vielen Dank. Lieber Marco, vielleicht übernimmst du. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und was war in dieser Woche dein schönstes Erlebnis?
Ja, hi zusammen. Mein Name ist Marco Domazet. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Grindhouse Burgers. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus Düsseldorf, wohne und arbeite aber in Berlin. Ich, wie gerade erwähnt, ich betreibe das Konzept Grindhouse Burgers. Wir sind ein Fast Casual Dining Burger, Full Service Burger Restaurant Konzept. Mit zwei Standorten in Düsseldorf und Berlin. Momentan betreiben wir haben nur noch den Standort in Berlin. In Düsseldorf ist ein Franchise-Partner von uns. Und genau, das ist das, was ich mache. Und diese Woche das schönste Erlebnis. Wir hatten diese Woche ein Staff-Meeting mit allen Mitarbeitern. Und das machen wir ziemlich oft. Und dieses Mal waren wirklich alle Mitarbeiter da. Wir konnten über viele Sachen sprechen und bin da wirklich mit einem super Feeling rausgegangen. Und ready to rock.
Sehr gut, vielen Dank. Daniel, viele kennen dich wahrscheinlich schon, die schon mal eingeschaltet haben, aber vielleicht für diejenigen, die jetzt auch zum ersten Mal dabei sind, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was war in dieser Woche bisher dein schönstes Erlebnis?
Ja, genau, du hast es schon gesagt. Schönen guten Tag, Daniel Niemann, mein Name, meines Zeichens angestellt bei Gastronovi und unter anderem betraut mit der Durchführung dieser Gastronovi Masterminds. Ich würde einen Punkt noch nachreichen zu dem, was du eben gesagt hast, Markus. Also das heute ist ja keine Marketing- oder Verkaufsveranstaltung hier von Gastronovi. Wir sind aber sehr froh, dass wir Kunden gefunden haben, die da das mit uns zusammen betreuen, weil das für uns Spannende ist, dass wir auf dem Wege auch so ein bisschen den, wie wir mal sagen, den Markt in uns annehmen lassen. Also das, was hier heute passiert, ist das pure Gold für uns. Einfach, weil wir dann dabei sind, wenn wirklich, ich sag mal, erfolgreiche Gastronomen über Dinge sprechen, die sie vor Herausforderungen stellen. Das muss nicht mal zwingend im Kontext Gastronomie sein, aber ich kann auch sagen, dass zum Beispiel unsere Entwicklungsabteilung sich diese Mastermind-Folgen sehr genau anhört und aus den letzten Mastermind-Folgen tatsächlich auch so ein paar Verbesserungen bei uns in der Software resultiert sind, weil Gastronomen gesagt haben, ja, das ist irgendwie nett gedacht, aber der letzte Schritt fehlte noch. Also da gibt es, das ist so eine der positiven Begleiterscheinungen. Und das kann ich auch sagen, dass wir durchaus auch Zuschriften bekommen haben von Gastronomen, die gerade so während Corona gesagt haben, naja, ich habe irgendwie ähnliche Herausforderungen gehabt und dachte mir, ich bin einfach zu doof oder ich bin irgendwie alleine mit diesem Problem. Es war ganz schön zu sehen, dass andere das auch haben dann wirklich konkrete Lösungshinweise mitgenommen. Das waren so Zuschriften, die uns so sehr gefreut haben. Das vielleicht noch als Ergänzung. Und schönstes Erlebnis, falls du mir die Frage gleich nochmal gestellt hättest, auf die Gefahr, dass ich sie vergesse. Wir haben das während Corona gehabt, dass wir viel online Beratung und solche Geschichten online gemacht haben. Und ja, das hat sich jetzt ja Gott sei Dank wieder so ein bisschen gelegt. Und ich hatte jetzt diese Woche die Gelegenheit, an einem großen deutschen Flughafen mal mehrere Konzepte auch mal hinter die Kulissen zu schauen und mal zu gucken, wie so Gastronomie im Kontext auch mit Flughäfen funktioniert. Also was es da zu beachten gibt, Zugangsbeschränkungen, wie ist da die Infrastruktur, kann man da einfach so ranfahren. Es war sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen, wie da gearbeitet wird und welche Herausforderungen es da gibt. Das war so bisher mein Highlight diese Woche.
Wunderbar. Dann ziehe ich vielleicht nochmal hinterher. Für all diejenigen, die vielleicht auch das erste Mal dabei sind und mich auch noch nicht kennen, mein Name ist Markus Wessel. Ich bin Gründer der Küchenherde, digitaler Berater und Host des Küchenherde-Podcasts. Also wer den Küchenherde-Podcast noch nicht kennt, gerne mal reinhören. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich auch zum dritten Mal hier wieder mit dabei sein darf und euch so ein bisschen durch diese ganze Mastermind durchmoderieren darf. Und mein schönstes Erlebnis diese Woche tatsächlich, ich habe gestern einen Chili con Carne gekocht und es war ein Fest für mich. Also Chili sin Carne und Chili con Carne. Und ich stehe jetzt seit dieser Woche wieder öfters in der Küche bei einem Kunden und es macht so viel Spaß, wieder in der Küche zu stehen und nicht nur die meiste Zeit vor dem Computer zu verbringen, was jetzt so der Hauptteil meiner Aufgabe ist. Und ich gehe da richtig drin auf, es macht mir richtig Spaß und auch wenn ich 10-mal vollgeschwitzt bin am Ende des Tages bei 30 Grad, aber es macht einfach Spaß und da freue ich mich drüber und das war für mich das schönste Erlebnis in dieser Woche. Genau, okay, dann würde ich für all diejenigen, die noch nie irgendwo Berührungspunkte mit einer Mastermind hatten, würde ich einmal kurz den Rahmen abstecken, damit jeder weiß, was er hier erwarten kann. Ich habe ja schon gesagt, es geht um sehr, sehr viele Mehrwerte innerhalb von einer Kürze der Zeit. Und die Mastermind kann man sich vorstellen wie ein Stammtisch, ein virtueller Stammtisch, nur ohne Kölsch. Es werden Erfahrungen geteilt, aber nicht grundsätzlich Ratschläge gegeben, weil wir hatten uns gerade vorab schon kurz darüber unterhalten, Ratschläge sind grundsätzlich wie Schläge, vielleicht Nackenschläge, weil man irgendjemanden irgendwo hindrängen möchte. Man teilt einfach Erfahrungen und jeder macht selbst mit den Erfahrungen, mit dem Geteilten, was er halt gerne möchte oder auch nicht möchte. Diese Mastermind hat 2 Runden. Wir starten gleich mit der ersten Runde, gehen dann einmal komplett durch diese Runde durch und gehen dann in die zweite Runde und jede Runde hat feste Themen, eine feste Fragestellung. Die Mastermind selbst dauert jetzt um die 2 Stunden. Wir sind insgesamt 4 Teilnehmer jetzt bei dieser Mastermind. Und das Wichtigste, wer auch mal eine Mastermind zu Hause machen möchte, das ist ja auch kein Problem. Das Wichtigste in einer Mastermind ist wirklich das Zeitmanagement, dass man verbindlich ist und dass man sich committet mit dieser ganzen Sache und seine besten Mehrwerte auch teilt. Genau, es gibt einen Sittenwächter in einer Mastermind und es gibt einen Timekeeper in einer Mastermind. Und in den vergangenen Masterminds, da hat der Daniel die Aufgabe des Sittenwächters hervorragend gelöst. Und ich möchte dich fragen, lieber Daniel, möchtest du die Aufgabe des Sittenwächters nochmal übernehmen?
Ich glaube, im Bundestag sagt man immer, ich nehme die Wahl an, das würde ich dann hier auch so übernehmen.
Okay, wunderbar. Der Sittenwächter, der kümmert sich darum, dass halt wirklich auch keine Ratschläge geteilt werden, sondern wenn dann wirklich Erfahrungen geteilt werden. Wenn dann jemand sagt, hier, ich gebe dir den Tipp oder ich gebe dir den Rat, dann schaltet sich der Sittenwächter ein und sagt, du, oder teil doch mal besser deine Erfahrungen. Und dann gibt es auch den Timekeeper. Den Timekeeper, den habe ich bisher immer, glaube ich, ganz souverän erfüllt und würde, um es euch einfach leichter zu machen, damit ihr euch wirklich auf die Inhalte konzentrieren könnt, würde ich, wenn es für euch okay wäre, den Timekeeper wieder übernehmen.
Ja. Ja, das war's.
Gut.
Einzigen hast du auch.
Alles klar. Vielen Dank für die Wahl. Einstimmig. Ja. Beschlossen. Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon soweit mit der Einführung und jetzt können wir eigentlich direkt ins erste Thema einsteigen. Das erste Thema oder die erste Fragestellung und vielleicht kurz vorweg, wir haben ja euch beide gefragt, was sind so eure derzeitigen Herausforderungen, womit habt ihr gerade zu kämpfen und welche Probleme wollt ihr angehen? Und daraus habe ich dann Fragen formuliert oder haben wir dann Fragen formuliert. Und die erste Frage geht um dich, Marco. Die erste Frage würde ich jetzt mal formulieren. Und du schaust einfach mal, kannst du dich mit dieser Frage committen, findest du dich da wieder? Mhm. Und zwar, wie setze ich in der aktuellen Lage, auch im Takeaway-Geschäft, eine faire, nachvollziehbare Preisanpassung um, ohne Kunden zu verlieren?
Ja.
Ich wiederhole das nochmal. Wie setze ich in der aktuellen Lage, auch im Takeaway-Geschäft, eine faire, nachvollziehbare Preisanpassung an, um, ohne Kunden zu verlieren? Findest du dich da wieder?
Ja, definitiv.
Okay, dann soll das jetzt unser erstes Thema sein. Und es geht jetzt im ersten Schritt damit los, dass du 8 Minuten Zeit hast, ja, von deiner Situation zu erzählen. Wie kommst du zu dieser Fragestellung, zu dieser Herausforderung?
Ist gerade wirklich ein Thema bei uns.
Und erklär in der Firma, einfach mal wir zu deiner Situation und
stehen, glaube ich, vor ähnlichen Herausforderungen. Steigende Rohstoffpreise, Energiepreise. Ab Oktober steigt der Mindestlohn um 1,55 €. Gleichzeitig steigen, kann ich mir vorstellen, auch andere Löhne. Ich denke, es wird es ab Oktober, November oder teilweise jetzt schon ab September, wird man einfach in jedem Betrieb mit höheren Kosten zu kämpfen haben. Und man muss ja natürlich, also eines der Ziele unseres Geschäfts ist es ja, profitabel zu sein und auch Gewinne abzuschöpfen, aber natürlich auch die Mitarbeiter zu bezahlen und dafür zu sorgen, dass die Firma, der Betrieb einfach so läuft wie geplant. Und gerade dadurch, durch den enormen Kostenanstieg, den es sowieso schon seit einer langen Zeit gibt, aber der wahrscheinlich jetzt ab Oktober nochmal signifikant höher sein wird, muss man sich natürlich überlegen, wie erhöhen wir jetzt die Preise, ohne Kunden zu verlieren. Ich bin ja im Burgergeschäft und man sagt ja so, es gibt so eine magische Grenze bei Burgern, die liegt bei 10 Euro. In der Tat sind wir genau an diesem Punkt angelangt. Wir haben bei uns zwei Burgerklassen, und zwar die eine quasi, die normale Burgerklasse. Da liegen fast alle Preise bei 9,90 Euro momentan. Und ab Oktober stellt sich dann die Frage, wie erhöhen wir die Preise jetzt? Da es diese magische Grenze bei Burgern gibt, diese unausgesprochene von 10 Euro, ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt hoch? Versteht der Kunde das? Wie setzen wir das Pricing an? Müssen wir schauen, dass wir die Preise so ansetzen, dass am Ende die gleiche Profitabilität herrschen wird? Oder müssen wir da weniger dynamisch gestalten? Wir haben eine recht komplexe Karte. Ziehen wir alle Preise hoch oder ziehen wir nur die Burger hoch und lassen die Beilage da? Was machen wir mit den Drinks? Dazu kommt noch das Thema, dass die aktuelle Wirtschaftslage sowieso nicht blendend ist, beziehungsweise wenn man auch viel in der Presse liest, liest man eigentlich nur negative Nachrichten hinsichtlich Inflation, Energiekosten, Gasnachzahlungen, Stromnachzahlungen, Blackout etc. Was passiert mit den Kunden? Werden sie sparen? Wie wird der Durchschnittsbon aussehen? Geht er runter? Wird man überhaupt weniger ins Restaurant gehen? Diese Fragen muss man sich stellen und natürlich ist dann auch die Frage, wie setzt man das Pricing an, sodass man seine Kunden nicht verliert, sondern dass die da bleiben oder im besten Falle auch neu gewinnt. Aber erstmal Szenario 1, dass die da bleiben. Wie geht man die Preiserhöhung an? Alles auf einmal, Step by Step. Das ist gerade die eine große Herausforderung und ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grat, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man möchte ja auch nicht, dass unsere Kunden denken, dass wir einfach nur Geschäft mit denen machen. Aus meiner Perspektive muss man da eine nachhaltige Lösung finden. Und die Komplikation hier besteht dann auch noch, dass wir im Prinzip zwei Geschäfte auch haben. Einmal das Inhouse-Geschäft und einmal das Außerhausgeschäft, also ganz konkret das Liefergeschäft. Beim Liefergeschäft sollten die Preise, wenn man das richtig kalkuliert, meiner Meinung nach auch sowieso höher sein, weil man ja auch mehr Kosten hat, was die Lieferkosten angeht. Und dadurch, dass unsere Lieferkosten im Liefergeschäft momentan ja auch, die sind bei uns im Grindhouse schon über 10 Euro, ist da auch die Frage, wie geht man denn auch mit dem Thema um? Wie erhöht man die Preise dort? Genau. Also meiner Meinung nach ein ganz schmaler Grat. Und wie man da jetzt richtig vorgeht, an beiden Marktplätzen. Und ja, das ist ein Thema, was uns gerade beschäftigt und wo wir jetzt in kurzfristig auch unsere Entscheidung treffen müssen.
Dann geht's jetzt in die nächste Runde. Also du hast deine Situation präsentiert, die Herausforderung präsentiert. Jetzt haben wir drei die Möglichkeit, dir Fragen zum Thema zu stellen und Das auch in 8 Minuten beziehungsweise 11 Minuten jetzt. Und ich würde sagen, dann legen wir damit jetzt los und go. Gut, ich starte einfach mal mit der ersten Frage. Wann war deine letzte Preiserhöhung?
Meine letzte Preiserhöhung war im März, die 2022, dieses Jahr.
Okay. Hast du ungefähr eine Prozentzahl, wie hoch, wie viel Prozent du die Preise erhöht hast?
Also ich habe die Preise im Vergleich zum Mai 2021 um 10% erhöht, jedoch nicht in einem Schritt, sondern in mehreren Steps. Also im Juni, im Oktober und dann im März wieder.
Gab es da denn schon Feedback? Also habt ihr da so eine erste Idee davon bekommen, wie eure Kunden so Preiserhöhungen in dem Segment aufnehmen?
Es kam im Prinzip kein Feedback. Wir haben immer noch dieselbe Nummer an Bestellungen und an Gästen. Wir haben es auch geschafft, den Umsatz auch zu steigern, also über die Preiserhöhung hinaus. Das heißt, es kam kein Feedback, was ich eher als positives Feedback deute. Die Preiserhöhungen wurden so angenommen.
Ja, okay.
Hast du Lieferkosten derzeit, wenn ich fragen darf, die du berechnest?
Also wir liefern nicht selber aus, wir liefern nur über Third-Party-Delivery aus, über Volt, über Eats und Lieferando. Also wir wickeln es nicht selbst ab, sondern zahlen an die Partner eine bestimmte Provision.
Ah, okay, dann hast du das ein bisschen einfacher wie ich.
Ja, wir sind ja in Berlin ansässig, ja. Und dieses Liefergeschäft boomt hier. Vor allem hier Mitte Prenzlauer Berg, wo auch unser Restaurant ist. Und die Volt, Uber Eats sind so präsent, dass man das die Frage ist, ob man es überhaupt schafft, da noch mehr Umsätze zu machen, wenn man selber ausliefert. Und dann auch noch dann gibt es ja dann auch wiederum ganz neue Herausforderungen mit Fahrern. Soweit ich weiß, gibt es ein Fahrerproblem, weil es ja so viele neue Lieferdienste gibt, also nicht nur im Gastronomiebereich, sondern auch im Einzelhandel wie Gorillas, Flink etc.
Und Flaschenpost.
Flaschenpost, genau. Und genau deswegen arbeiten wir da. Unser Kerngeschäft ist ja eigentlich das Restaurantgeschäft. Und deswegen ist unser Fokus auch dem Restaurant gewidmet und betreiben die Umsätze über die Partner.
Ja, aber bei Lieferando zum Beispiel kannst du ja die Lieferkosten ja sozusagen ja einstellen. Erhebst du da schon Lieferkosten oder ist das bei null?
Lieferando ist in unserem Fall stellt Lieferando die ja selbst ein, weil wir auch über, also wir benutzen, also wir liefern ja nicht selbst aus, auch genau. Über Lieferando nicht. Das heißt, Lieferando bestimmt selbst, wie hoch die Lieferkosten sind.
Ah, okay.
Genau, der Kunde geht einen Vertrag mit Lieferando ein, nicht mit uns.
Ja.
Genau, also wir nutzen Lieferando nicht als Marktplatz, sondern wir sind wie Lieferando geht ein Vertrag ein mit dem Kunden und quasi und dann mit uns.
Ach so, ist das. Okay.
Genau. Also wir können da gar nichts bestimmen, was Lieferkosten etc. angeht.
Oh, Entschluss.
Ich habe noch eine Frage.
Also du auch? Ja, also mich würde einfach ich beobachte das, wenn ich privat essen bin, immer. Aber ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wie Restaurants, die entweder einen starken Fokus aufs Liefergeschäft haben oder eben auch gar keinen, wie die das organisieren in der Küche. Und dann hast du es, wenn du sagst, mit eigenen Fahrern, dann hast du es sehr häufig, finde ich, dass dann mit mehreren Lieferdiensten dann die Leute in den entsprechenden Jacken immer Schlange stehen vor der Küche. Also habt ihr das, trennt ihr das in irgendeiner Form und habt ihr dann eine Bongleiste, wo das dann alles zusammenläuft oder integriert sich das oder habt ihr bestimmte Zeiten, wo ihr nur Lieferung macht oder wie ist so die Aufteilung?
Bei uns, wir haben da nicht so viel Spielraum. Wir haben eine ganz kleine Küche und die kommen, also alle Produkte werden in derselben Küche produziert. Die sind alle auf einer Bauleiste und leider haben wir auch keinen separaten Eingang. Das ist halt, ist nicht so schön. Das heißt, es kommen sehr viele Fahrer rein und holen sich dann die Tüten ab, beziehungsweise eigentlich ist da bei uns ein Schild, dass sie draußen warten sollen und wir bringen es denen dann, je nachdem, wie viel da los ist oder wie aufmerksam die sind. Funktioniert das manchmal besser, manchmal schlechter. Aber es wird alles in einer Küche produziert, die und die Tickets, die zuerst kommen, so First Come, First Serve Prinzip. die zuerst kommen, werden zuerst produziert. Das ist dann natürlich auch nicht so gut, weil viele, also hinsichtlich des Restaurantgeschäftes ist es nicht so optimal. Viele Restaurantgäste, wir kriegen ab und zu mal auch ein schlechtes Rating, wo steht, das dauert zu lange, obwohl das Restaurant jetzt nicht zu 100% voll war. Das liegt daran, dass super viele Lieferbestellungen an dem Abend drin waren und dann dauert es halt ein bisschen länger. Das ist, wenn man sich das aussuchen könnte, und die Fläche so gestalten kann, wie es perfekt wäre, hätten wir wahrscheinlich auch zwei Küchen, zwei Produktionsstätten und auch einen separaten Eingang. Aber leider ist es nicht immer so möglich, zumal wir auch seit 2016 vor Ort sind und damals war das Liefergeschäft ja auch noch nicht so präsent wie heute.
Nee, da hat es einen klitzekleinen Anstieg gegeben, so während Corona-Zeiten, ist auch meine Wahrnehmung. So ein bisschen größer geworden.
Ja, bisschen. Ich hätte noch eine ergänzende Frage, und zwar laufen alle Gerichte bei dir von der Kapazität gleich? Das heißt, dass zum Beispiel der Cheeseburger, der Hamburger jetzt beide gleiche Absatzzahlen haben, oder gibt es Gerichte, die vielleicht eher weniger laufen?
Ja, also die laufen nicht alle gleich. Die laufen nicht alle gleich. Wir haben Gerichte, die laufen besser und manche schlechter. Im Schnitt laufen eigentlich alle gut. Wenn sie nicht gut, also wir machen auch regelmäßig Analysen und tauschen auch Produkte aus, wenn wir sehen, dass sie nicht laufen. Aber klar, wir haben Gerichte, die sind Verbrenner. Also als Beispiel der klassische Cheeseburger, der ist bei uns das meistverkaufteste Produkt. Und dann haben wir noch zwei, drei andere, und diese sind eigentlich immer auch sowohl im Inhouse-Geschäft als auch im Außerhausgeschäft sind es die gleichen Produkte, ja.
Nochmal kurz zu der Preiserhöhung. Du hattest vorhin gesagt, circa 10%. Hattest du damals alle Produkte mit einbezogen, die du auf der Karte hast? Und wie hast du diese Preiserhöhung kommuniziert damals?
Ich habe alle Produkte mit einbezogen, haben aber erstmal letztes Jahr quasi nach dem langen Lockdown habe ich nur ein paar Burger-Positionen angehoben und dann ging es weiter mit allen Burgern, dann erst im nächsten Schritt mit den Beilagen und dann auch dann mit Getränken oder mit alkoholischen Getränken. Also die Strategie war nicht alles auf einmal, sodass das zu Kunden, das ist quasi so ein, das, also wir wollten nicht so ein Schwarz-Weiß 100%, sondern man sollte sich dran gewöhnen, dass Preise höher kommen. Also wir haben alles vorher auch kalkuliert und die Materialkosten auch so eingeplant. Wir wussten, dass wir dann ein paar Abstriche machen werden, aber gleichzeitig war auch das Ziel, unsere Kunden glücklich zu machen. Und genau, haben es dann in mehreren, die Preiserhöhung in mehreren Schritten vollzogen. Kommuniziert haben wir das jetzt tatsächlich gar nicht. Wir haben die Speisekarte nochmal geändert. Wir haben nochmal ein paar mehr Infos auf die Speisekarte gesetzt. Mehr Infos zu unserem Fleisch zum Beispiel, dass es wirklich Premium-Qualität ist und wo es herkommt. Dass wenn man merkt, dass der Preis nach oben gegangen ist, dass man auch direkt eine Info hat, dass es aber auch Qualität ist, die man bekommt. Das heißt, indirekt kommuniziert ja, aber wir haben jetzt nicht kommuniziert, wir erhöhen jetzt die Preise, sondern wir haben es einfach vollzogen in diesen mehreren Schritten.
Habt ihr in dem Schritt auch andere Produkte hinzugefügt oder neue Produkte hinzugefügt?
Ja, haben wir. Haben wir, aber das machen wir sowieso regelmäßig. Wir updaten unsere Speisekarte eigentlich also regelmäßig oder einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr wollen wir auch immer neue Highlights anbieten. Als Beispiel, letztes Jahr nach dem langen Lockdown haben wir eine neue Vorspeise, so Homemade Meatballs haben wir auf die Karte angenommen, dann auch noch einen neuen Cheeseburger oder neue Cheeseburger-Variation und wir haben Radler vom Fass. Haben wir auch angeboten. Das wird dann auf der Karte dann auch immer auch prominent gehighlightet. Aber ja, um dir deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall.
Okay.
Habt ihr denn schon entschieden, ob ihr die künftige Preiserhöhung, ob ihr da was zu sagt? Also ich frage deswegen, weil wenn man sich eure Karte anguckt, du sagst es ja jetzt auch, so die magische Grenze bei Burgern ist 10 Euro. Jetzt so als unbedarfter ich würde sagen, durchaus Burger-Liebhaber, hast du jetzt auf der Karte so Dry-Age-Burger, täglich frisch gegrindet und so. Das sind ja schon Themen, wenn du das einmal, wenn du das spielst und dann noch irgendwie sagst, das ist, wie du ja schon sagst, Premium-Qualität, dann, also geht es mir so, dann zucke ich bei 10 Euro eigentlich erstmal nicht. Und dann würde ich wahrscheinlich, vielleicht gibt es diese magische Grenze, dass ich bei 11 Euro zucken würde, aber es fühlt sich erstmal an wie etwas, was das Geld absolut wert ist, wenn man da noch transparent macht. Ne? Also, guckt euch eure eigene Gasrechnung an, guckt euch mal an, was gutes Personal heutzutage kostet. Guckt euch mal hier die Lage Prenzlauer Berg an, das kriegt man auch nicht geschenkt. Und dann ist 10 Euro auf einmal gar nicht mehr so viel Geld, gerade wenn man überlegt, wie viel man für 10 Euro aktuell vielleicht im Supermarkt bekommt. Ja. Also wäre so meine Wahrnehmung, wäre die Frage, ob man das, wenn man das wirklich auch so spielen würde, ob man dann Verständnis schafft oder ob die Leute das vielleicht dann nicht wahrnehmen, das weiß ich, kann ich nicht abschließend beurteilen.
Ja, das Ding ist, also ich stimme dir da vollkommen zu, also so sehe ich es auch. Und muss sich natürlich auch anschauen, was macht die Konkurrenz? Also wie ist der Markt? Wie sind die Marktpreise? Es gibt in Berlin viele gute Burgerläden, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist meine Meinung. Und es gibt erstens allgemein sehr viele Burgerläden, viele gute. Es ist ein sehr, sehr etablierter Burgermarkt. Bei uns im Prenzlauer Berg in unmittelbarer Nähe gibt es ein paar Burgerläden, die eigentlich auch alle gut laufen. Und dann, das ist dann auch die Frage, dass man sich da auch anschauen muss, was machen denn auch andere. Klar, wir sind ein Full-Service-Restaurant, wir haben Dry-Aged Beef, machen sehr viel selbst im Haus, also machen schon sehr viel, also und der Preis ist ja nicht ausgedacht, der ist ja genau marktgerecht kalkuliert. Frage ist jetzt natürlich, wie entwickelt sich das jetzt in dieser speziellen Situation? Man liest in der Zeitung, es wird eine Rezession erwartet, Sparmaßnahmen und fängt dann jeder Kunde an, nochmal wirklich dreimal mehr an, drüber nachzudenken, mache ich das heute oder lasse ich sein? Da muss man natürlich kalkulieren, okay, schreckt der Preis ab, ja oder nein? Schreckt er vielleicht 30% der Kunden ab? Dann muss man überlegen, was passiert, wenn man 30% weniger Umsatz hat, was ist mit dem Fixkostenapparat? Also das sind ja die ganzen Themen, die ganzen Fragestellungen, die man dann berücksichtigen muss, aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und da ich ja Geschäftsführer bei uns bin, muss ich ja genau bin ich mit diesen Themen jeden Tag konfrontiert.
Okay, ich würde jetzt mal kurz einhaken, die 8 Minuten beziehungsweise die 11 Minuten, die sind jetzt rum. Das heißt, wenn jetzt jemand noch eine wichtige Frage oder so hat, dann schnell nachschießen, sonst würden wir gleich in den nächsten Step gehen.
Ich würde eigentlich noch fragen, ob du ob du auch Social Media Kanäle hast, wo du es nach außen kommunizieren könntest, wenn du eine Preiserhöhung vollziehst.
Ich habe Social Media Kanäle, die sind eigentlich auch ganz, also ich würde sagen, wir haben schon eine relativ hohe Followership. Ich glaube, wir haben über 50.000 bei Facebook und knapp 12.000 bei Instagram. Ich würde diese Preiskalkulation aber nicht kommunizieren. Ich denke, die Preiserhöhung. Ich glaube, die Preiserhöhung wird in Anführungsstrichen jeder jetzt vollziehen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht, das darüber zu sprechen, ist jetzt nicht so sexy. Ich glaube, man sollte, wenn, dann gibt es andere Wege, die vielleicht indirekter sind, zu erklären, wie ich das mit dem Text gemacht habe auf dem Menü und zu erklären, dass welche Qualität die Zutaten zum Beispiel haben, dass man das solche Wege gehen kann, Wege wählen kann. Aber jetzt zu sagen, hey, wir erhöhen jetzt die Preise, bitte um Entschuldigung oder warum, finde ich nicht so aus Kommunikationsperspektive, sehe ich da jetzt keinen großen Vorteil.
Persönlich, also ja, also ich hatte die Erfahrung ja auch schon mal gemacht, ich hatte die nach außen kommuniziert, die Kommunikation war aber verständnisvoll. Ich hatte auch schon, wie du, 3 Preiserhöhungen, 2021 zweimal und 2022, also wie du auch im März. Und die habe ich jetzt diesmal nicht kommuniziert, die Kunden fragen dann halt, warum, wieso, weshalb, und das sind ganz einfach Warenkosten. Ne? Also du hast hier Burger natürlich, du hast auch sicherlich auch Einkaufspreise, die sich erhöht haben. Bei mir hat sich einiges sogar verdoppelt. Und da habe ich das einfach, die Preiserhöhung vollzogen einfach. Und das muss, wenn die Kunden dann fragen, wie bei dir wahrscheinlich, ne, dann kannst du ja argumentieren. Und bei mir war das dann halt so, dass ich die erste Preiserhöhung 2021, glaube ich, offen kommuniziert habe. Also und da bin ich echt ziemlich gut gefahren, also als Unternehmen. Ne? Also es kann gut gehen, es kann aber genauso schlecht gehen, aber auch im Schlechten findest du immer was Guten eigentlich.
Okay.
Ja, deswegen die Frage.
Ich würde das jetzt an der Stelle einfach mal so stehen lassen. Können wir ja gleich zu nochmal sprechen. Jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir alle 3 Minuten innehalten, also 3 Minuten uns Notizen machen zu dem, was du gesagt hast, zu dem, was wir gefragt haben. Wir sind ja jetzt ganz hundertprozentig bei dir bei. Und dass wir uns jetzt Notizen machen aus unseren eigenen Erfahrungen, wie du jetzt gerade auch schon, zu unseren eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das werden wir dann gleich präsentieren. Okay?
Mhm. Alles klar.
Darf ich noch eine Anmerkung zu Social Media machen? Aus Gastronomie-Sicht?
Raus.
Und zwar hast du ja gesagt, du glaubst, es läuft ganz gut und hast dann die Followerzahlen hinterhergeschoben. Und ich würde... Also ich aus Gastronomie-Sicht weiß, was wir ungefähr an Followerzahlen haben, und da liegst du deutlich drüber. Insofern wäre das wahrscheinlich der Moment, wo sich für uns die Mastermind-Runde gelohnt hat, weil wir dann wahrscheinlich im Nachgang mal sprechen müssten. Wie hast du das gemacht und warum hast du mit einem Burgerladen mehr Follower als wir? Das würde uns dann nämlich tatsächlich schon interessieren, weil da können wir wahrscheinlich relativ viel von dir lernen. Nur zur Selbsteinschätzung, also das läuft ganz gut. Ich würde sagen, es läuft sehr gut, wenn du sagst, 50.000 auf Facebook, das ist ja schon ein Brett.
Ja, ich war auch sehr beeindruckt.
Muss ich auch sagen, also...
Ich auch, bin auch sehr überrascht.
Ja, aber andersrum, wenn man sich bei euch die Homepage auch anguckt, also man sieht ja auch, dass ihr da Aufwand reingesteckt habt und so, das sind ja wirklich irgendwie schöne Fotos, die so irgendwie Bock machen, so auch mal durchzuklicken. Das hat schon Hand und Fuß.
Danke. Okay, dann sortieren wir jetzt 3 Minuten lang unsere Erfahrungswerte, das, was wir als Erfahrung mit dir später teilen können. Los geht's. Okay, die 3 Minuten wären jetzt um. Sind wir alle soweit?
Ja.
Also. Okay. Dann hat jetzt geht's zügig zur Sache. Jeder hat 3 Minuten Zeit von uns. Also Daniel, Wu und ich haben 3 Minuten Zeit, unsere Erfahrung mit dir zu teilen. Daniel, möchtest du loslegen?
Kann ich gerne machen. Also ich habe natürlich jetzt an der Stelle mal den Standortnachteil, dass ich im Gegensatz zu den anderen beiden Teilnehmern kein eigenes Restaurant besitze. Also ich habe natürlich Gastronomieerfahrung. Was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, jetzt gerade weil wir, glaube ich, auch in der Runde, weil uns in der Runde allen klar ist, dass Lieferung immer mit an irgendeiner Stelle mit Verprovisionierung an die Lieferdienste, Payment und so weiter verbunden ist, wäre halt die Frage, das hatte ich eben auch vergessen zu fragen, wenn du jetzt ob du sagen kannst, wie sich Abholung und Takeaway bei euch, Abholung und Lieferung aufteilen, ob man überlegen könnte, einen Teil der Preisreduzierung dadurch abzufangen, dass man aber das Abholgeschäft noch stärker forciert, indem man es in irgendeiner Form stärker bewirbt, in irgendeiner Form mit Benefits, in welcher Form auch immer, noch hinterlegt. Das war so die eine Überlegung. Ansonsten bin ich bei dir, dass so die das so rechtfertigen für Preiserhöhungen, das finde ich auch schwierig. Ich finde, es gibt aber so einen Mittelweg, dass man es irgendwie einigermaßen charmant machen kann. Dass man also sagt, irgendwie, ne, das Qualität steht im Vordergrund. Also wir haben bei Gastronomie, kann ich auch ganz offen drüber sprechen, Gastronomie ist nicht deswegen erfolgreich, weil wir die günstigste Lösung am Markt sind, sondern weil wir auch sagen, wir haben aber bestimmte Vorteile und die müssen wir, damit sie funktionieren, und das ist mit Kosten verbunden. So, und das ist eigentlich nur eine Argumentation, wenn man das deutlich macht und wenn man dann eben auch aufzeigt, wo diese Vorteile liegen, dass das in aller Regel gut funktioniert. Das wäre einfach die Frage, ob man da einen vernünftigen Mittelweg findet, diese Preiserhöhung in irgendeiner Form dann einmal aufzuzeigen, was die Hintergründe sind. Und das ist ja momentan eben nicht nur irgendwie, ich will jetzt einfach mehr Geld verdienen und der Porsche muss finanziert werden, sondern da stehen ja, wie du schon sagtest, eine Mindestlohn dahinter und Preiserhöhung beim Gas und Preiserhöhung beim Strom und Mietkosten dürften auch eher steigen als sinken. Also, könnte mir gut vorstellen, dass das was ist, was auch in Berlin und Düsseldorf durchaus verständnisvoll aufgenommen wird. Und dann komme ich natürlich an so einen gastronomietypischen Punkt, dass man einen Teil vielleicht auch das, also das ist jetzt, glaube ich, für alle, die sich in dieser Runde mal den Namen Grindhouse Burgers eingegeben haben, die werden auch bei Gastronomie landen und werden dann wahrscheinlich auch diesen Blogartikel gelesen haben, dass wir auch schnittstellentechnisch zusammenarbeiten, was so die Integration von Lieferando, Uber Eats und Volt angeht, dass man also damit natürlich auch einfach Zeit sparen kann, was dann ja am Ende des Tages auch eine Kostenersparnis ist, weil die ganzen Lieferungen jetzt eben nicht mehr parallel laufen, sondern ja bei euch, soweit ich weiß, ja an beiden Standorten in ins direkte System reinlaufen und man dadurch aber so ein paar Minuten pro Bestellung spart. Das kann eben auch ein Weg sein, um so vielleicht einen Teil der Preiserhöhung abzufangen. Das kann ich aber nicht abschließend beurteilen, da bin ich zu wenig Geschäftsführer der Grindhouse Burgers und kenne die Zahlen zu wenig. Das waren so die Themen, die mir so in den Sinn kamen. Und dass man, das macht ihr schon, finde ich, par excellence. Ne? Wenn man sich bei euch die Homepage anguckt und mal so diese Pickup-Menüs durchgeht, da werden ja die Beilagen ja schon abgefragt, ob man das trotzdem noch irgendwie stärker in den Vordergrund rücken kann. Ich weiß nicht, ob das vor Ort auch noch so passiert, dass man so gar nicht so sehr viel Preise erhöht, sondern ich gucke einfach, dass ich irgendwie die Beilagen noch stärker in den Mittelpunkt rücke und versuche da einfach noch hier und da mal Pommes oder Zwiebelringe oder was da eben gerade auf der Karte ist zu verkaufen. Das waren so die ersten Ideen, die ich dazu hatte. Und ich weiß nicht, ob die 3 Minuten schon rum sind.
Du bist jetzt gerade umgegangen.
Ach, ich dachte, bei dir klingelt DHL an der Tür, das ist die Stoppuhr.
Nee, hört ihr das auch tatsächlich hier, dieses Gedudel?
Ja.
Ja. Ah, okay. Ja gut, dann brauche ich ja gar nichts mehr sagen, dann wisst ihr ja selber, wenn die Zeit um ist. Ja. Okay, wunderbar. Wo willst du weitermachen?
Ja, ich mache gern weiter. Also ich habe ja schon so ein bisschen angerissen, eigentlich soweit. Ich habe mir das auch so mal ein bisschen mal angeguckt. Und bei der Preiserhöhung hat Daniel soweit eigentlich alles gesagt. Also es ist einfach, die Kosten für uns, die steigen einfach durch den Mindestlohn, durch Gas. Also ich weiß nicht, ob der bei euch auch mit Gas kocht. Bei uns ist es der Fall. Da muss, also ich will nicht sagen von muss, aber die Kosten, die müssen wir ja weitergeben. Wir wollen ja einfach auch nicht nur uns selber bereichern, sondern wir haben auch eine Verantwortung. Ich sag mal, auch unseren Mitarbeitern, unserem Team gegenüber. Ohne das ist es gar nicht machbar. Also Kommunikation nach außen, ich sag mal, die Produkte, wie du schon selber sagtest, was für Produkte ihr verwendet, hab ich mir so aufgeschrieben. Oder auch Personal, gutes Personal in diesen Zeiten, auch in Berlin oder auch in kleineren Standorten, sind rar. Und ich denke, wenn man diese Verantwortung sich bewusst ist, sollte man auch eine Preiserhöhung, ich will nicht sagen vollziehen, sondern einfach, das ist, ich glaube, auch für die meisten Kunden auch total verständlich in diesen Zeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in diesen Zeiten da wirklich vor Kunden steht, die sagen, ja gut, verstehe ich nicht. Also ich glaube, solche Menschen wird man immer haben und da muss man einfach drüber hinwegstehen und einfach auch zu seinem Produkt stehen. Und ich glaube, das, was ich so sehe oder auch hier auf der Homepage von euch sehe, ist der Wahnsinn. Also die Grenze von 10 Euro als für Burger. Ich bin auch eigentlich ein Burgerliebhaber, nicht nur eigentlich, sondern ich esse gerne Burger. Da läuft mir das ganze Wasser ja im Mund ja schon zusammen, auch als eigener Gastronom ja sozusagen. Also ich würde mir niemals eine eigene Grenze setzen. Also ich habe auch Mitbewerber bei mir im Markt und ich orientiere mich gar nicht nach dem. Ich ziehe meine eigenen Ziele mit dem Unternehmen durch und stehe für die Entscheidung auch gerade einfach der Verantwortung gegenüber, auch Lieferanten. Ne? Auch die sind ja gebunden und wir sind genauso gebunden. Also ich mache mir da grundsätzlich da keinen Kopf. Also wenn ich so meine Erfahrungen dazu und Notizen dazu gemacht habe, so das Thema Preiserhöhung, weil das steht ja uns allen so ein bisschen bevor, glaube ich, in der Gastronomie.
Also dann würde ich eine...
Ja.
Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber vielleicht eine ergänzende Frage an Marco. Könntest du aus dem Kopf sagen, was du aktuell über hast und also in welchem Bereich bist du, wenn du die Preiserhöhung weglässt? Also ist das dann noch profitabel oder sind wir dann im Bereich, wo du sagst, dann ist es plus minus null, beziehungsweise dann kriege ich am Ende des Tages Schwierigkeiten?
Nein, also übrig bleibt, auf die Schwierigkeiten bekommen wir auf keinen Fall. Es bleibt auf jeden Fall was übrig. Das würde dann zu Lasten der Profitabilität gehen. Und ich gehe ja davon aus, dass alle Kostenstellen erhöht werden, nicht nur aufgrund von Mindestlohn bei uns, aber auch bei unseren Lieferanten und auch beim Lieferdienst. Also alles wird hochgehen. So, Schwierigkeiten bekommen wir nicht. Aber ich denke, ich will trotzdem erfolgreich weiterarbeiten, weil ich mir frage, die Zeit, die ich ja da einsetze, soll sich ja lohnen, sonst könnte ich was anderes machen. Sonst habe ich Opportunitätskosten. Und die Fragestellung, wie mache ich das so smart? Dass alle Kunden die Preiserhöhung akzeptiert werden, ist mir klar. Aber wie mache ich das smart? In welchen Schritten? Welche Produkte? Wie quasi? Ich will es. Mein Ziel ist es, so zu machen, dass das Unternehmen und die Profitabilität auch weiterhin in dem Maße gesichert ist, wie sie jetzt ist.
Darf ich kurz nochmal einwenden? Also ich habe das bei mir als erstes so gemacht, also ich will nicht sagen pauschal 10% erhöht. Ich habe bei Produkten, wo ich wirklich viel mehr zahlen muss, habe ich auch viel mehr erhöht. Und bei Produkten, die wenig gegessen werden, sagen wir mal, ich sage mal auch als Beispiel, der Veggie Burger wird am wenigsten gegessen, den erhöhe ich einfach gar nicht. Ich nehme nur das Produkt, was wirklich am meisten gegessen wird und wo ich auch, ich sag mal, das Profit schlagen muss. Also ich sag mal, um halt nicht weiter ins Minus zu rutschen, ist ja falsch. Aber 2-3 Produkte würde ich nehmen, die am besten laufen, die nehmen und da leider eine Preiserhöhung vollziehen. So habe ich das sogar damals so noch gemacht. Also ich habe nicht alles genommen. Bei bestimmten Produkten sage ich, gut, wenn er es nimmt, bleibt mir halt ein bisschen weniger als vor der Erhöhung über. Aber das ist so das, was ich gemacht habe und auch gegebenenfalls auch wieder machen werde im Oktober. Ich werde nicht alles erhöhen, aber halt das Produkt, was am meisten läuft, was viel über die Theke läuft, um da ein bisschen die Schwachstelle abzudämpfen. Markus.
Okay. Bei mir ist es ja tatsächlich genauso wie bei Daniel. Ich habe zwar Gastronomieerfahrung, habe lange in der Gastronomie auch gearbeitet, darf jetzt auch seit einigen Tagen wieder in der Küche stehen, aber habe nie eine eigene Gastronomie besessen. Deswegen, bei mir kommt das auch alles so ein bisschen aus der Beraterbrille und aus der Brille von Kunden, die ich bisher hatte. Und bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass wir oft, wenn ich beim Kunden war und irgendein digitales Projekt umgesetzt habe, haben wir oft dann auch über Preiserhöhungen gesprochen. Und diese Erfahrung kann ich jetzt ganz gut, glaube ich, mit uns allen hier teilen und würde jetzt einfach mal so ein paar Punkte, die ich mir zwischenzeitlich notiert habe, raushauen. Und zwar neue Produkte einfügen, dass man Produkte einfügt, die schwieriger vom Gast preislich zu greifen sind, die halt nicht so einsortiert werden können wie Burger, Preisgrenze 10 Euro, sondern ein bisschen schwieriger zu greifen sind. Das war ein Punkt, das haben wir damals auch einmal gemacht, dass man andere Qualitätsstufen einkauft oder andere Qualitäten noch mit reinbringt. Das jetzt einfach mal ohne Wertung mit reingepackt, also ohne zu sagen, hier höhere Qualität oder geringere Qualität, die dann aber zum anderen Preis berechtigen. Im Lebensmittel-Einzelhandel haben wir das mal gehabt, das kennen wir ja alle selber, dass auf einmal im Kinderriegelpackung auf einmal ein Kinderriegel weniger drin war. Das ist nicht die schönste Art und Weise, die man machen kann, aber das ist halt auch ein Punkt. Dann das Thema Kommunikation nach außen. Ich bin, glaube ich, da auch so ein bisschen Richtung dem, was Wu gesagt hatte, dass man über Social Media nicht sagt, hey Leute, wir müssen die, also jetzt nicht so konkret, wir müssen jetzt die Preise erhöhen, weil das und das, aber dass man ganz offen und transparent darüber spricht, dass man sagt, okay, schaut mal hier, wir haben jetzt hier knappe 15% Lebensmittelkosten im Durchschnitt, die hochgehen, wir haben knapp 17% Personalkosten, die jetzt hochgehen und im nächsten Jahr ist ja auch nochmal was prognostiziert, dass man ganz offen, wenn man schon so eine Reichweite hat, dass man ganz offen drüber spricht oder das 2,5-fache an Energiekosten. Und das weiß ja jeder selber, weil jeder ist zu Hause genau mit den gleichen Kosten von den gleichen Kosten betroffen.
Glaube, dass es vielen gar nicht so bekannt ist, was an laufenden Kosten in der Gastronomie so durchgeschossen wird. Also gerade so Energiekosten ist so ein Punkt, den glaube ich, der Durchschnittsrestaurantbesucher, wenn er den schätzen müsste, würde er, glaube ich, deutlich drunter liegen, wäre so meine Vermutung.
Das spricht ja auch dafür, ne? Das spricht ja auch dafür, dass man einfach mal ganz offen drüber spricht und das ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn man auch mal über Zahlen spricht. Wir sind halt in unserer Denke, meine Meinung, sind halt in unserer Denke nur sehr konservativ und sagen immer so, über Geld spricht man nicht oder über Kosten spricht man nicht. Jetzt mache ich es ganz schnell, weil meine 3 Minuten sind sofort um, dass man über Upsell-Produkte das, wo man weniger verdient oder weniger Preiserhöhung durchsetzt, dass man das dadurch subventioniert, auch vielleicht über den Webshop, wo man verkauft, dass man sagt, okay, ich biete jetzt, ihr macht das Brioche über einen eigenen Bäcker mit einer eigenen Rezeptur, das packen wir vielleicht in den Webshop oder eure Patties, die sind auch selbst gemacht, super hochwertig, dass man die über Sous Vide anbietet und dann auch liefern lässt, dass die sich das einfrieren können und dann vielleicht in 3 Tagen nochmal einen Burger machen können und dann selbst zu Hause anders belegen, wie auch immer. Dass man so einzelne Komponenten als Upsell mit reinpackt, das haben wir auch schon mal gemacht im Karl Hermanns hier in Köln. Dann habe ich auch geschrieben, eine eigene Lieferung etablieren, auch wenn das schwierig ist, aber dann nur wirklich punktuell in der Hochzeit, dass man das 2 Stunden nur pro Tag macht, wo halt richtig, richtig Betrieb ist, wo es sich auch lohnt, eine eigene Logistik aufzubauen. Und was ich mir jetzt sonst noch aufgeschrieben hatte, dass man sich dann auch langfristig so ein Preiserhöhungskonzept überlegt über die nächsten 12 bis 24 Monate, was ist jetzt, kommt jetzt in dieser Zeit noch auf mich zu, wann erhöhe ich welche Produkte, wann gehe ich welche Stufe, genau, dass man da langfristig drüber nachdenkt. Genau, das waren meine 4 Minuten. Entschuldigung. Dann haben wir jetzt unsere Erfahrungen alle geteilt. Jetzt sind wir auch schon wieder dran, also Daniel, Wu und ich, weil wir haben jetzt jeder 1 Minute Zeit, unser Key Takeaway, das, was wir jetzt aus dieser ersten Runde als Kern, irgendwo Thema A hat mir am besten gefallen, Thema B hat mir am zweitbesten gefallen oder da nehme ich am meisten von mit, dass wir einmal in 1 Minute erzählen, was sind unsere Key Takeaways. Wu?
Also wenn ich jetzt nochmal als Kern jetzt mitnehme, auch für mich als Thema, würde ich sagen, ja, also neue Produkte zu platzieren, ist so das Thema, was ich definitiv zum Anregen mitnehmen werde, weil das eigentlich sehr gut ist, was du sagst, sehr gute Erfahrung von dir sozusagen oder zumindest die Erfahrung von anderen. Ja, und das Upsell sozusagen, ne, was du mit Marco besprochen hast, das sind so die 2 Kernpunkte, die ich jetzt so mitnehme aus der Runde.
Okay, wunderbar, vielen Dank. Dann mache ich einfach mal weiter, dann hast du noch ein Sekündchen, Daniel. Für mich ist tatsächlich, und das kannte ich auch noch nicht so lange, und ohne irgendwie zu sagen, dass Gastronovi das gut gemacht hat, aber ich finde halt die Schnittstelle mit Deliveract, das finde ich ziemlich gut, weil man dadurch mega viel Zeit spart. Also ich fand einmal das, was ich damals mit Karl Hermanns umgesetzt habe, mit den Patties sous vide gegart und mit den eigenen Rezeptur, weil wenn wir uns Burgerbrötchen holen wollen, dann kriegen wir meistens nicht so diese tolle Superqualität. Und wenn man das als Upsell anbietet, also das wäre so mein Key Takeaway, was wir damals umgesetzt haben. Und ich finde halt, dass das unheimlich viel Zeit spart, wenn man so eine Schnittstelle nutzen kann. Und das ist so mein Key-Takeaway für heute.
Ja, also Daniel. Jetzt wäre ich auch soweit. Jetzt hast du nochmal Deliveract gesagt, da würde ich jetzt unabhängig von dieser 1 Minute noch 2, 3 Halbsätze zu verlieren. Und wir finden die Schnittstelle natürlich auch gut. Das ganz grundsätzlich, die entwicklungsseitige Herausforderung da war, dass wir so zig Spieler im Markt haben, was das Thema Lieferung angeht. Und dann war mal die Frage, bindet man sich an einen an oder bindet man sich an alle an? Und wenn ja, wie geht das? Und das macht dann eben Deliveract, in dem Fall dann Stand heute Uber Eats, Volt und Lieferando. Da wäre ich aber auch gerne an der Stelle so transparent zu sagen, dass das nichts ist, was alles insgesamt günstiger macht, sondern dass der größte Mehrwert tatsächlich die einfache Administration ist, dass man also über einen Küchenmonitor alles auf einmal sieht und dann auch wirklich mal Rezepte von der Karte schubsen kann, wenn sie dann wirklich aus sind, und zwar überall. Man spart also da in der Datenpflegezeit, man spart in diesem Handlingzeit, dadurch, dass du nicht 3, 4 Tablets hast, das kommt alles in einem System an. Das nur einmal zur Einordnung. Und mein Key Takeaway ist tatsächlich, ich denke, also ich bin parallel auf dem 2. Monitor, deswegen gucke ich hier auch mal rechts rüber, bin ich bei euch gerade immer noch auf der Homepage und ich gucke mir die ganze Zeit an und ich gucke mir das Menü an und ich denke die ganze Zeit über diese Preisgrenze von 10 Euro nach, wie du gesagt hast, weil wenn ich mir das angucke, du hast dann irgendwie diese Stahlboxen, du hast, das sieht irgendwie alles gut aus, man kriegt irgendwie Appetit, wenn man das sieht, und wenn ich dann die Burger dazu sehe, ich bin da gedanklich bei über 10 Euro. Zumindest wäre das meine Bereitschaft. Also das ist so das, was es in mir auslöst. Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass du auch in so einem Märkten wie Düsseldorf und Berlin sagst, dass das die von euch identifizierte Preisgrenze ist. Weil ich, wenn du da jetzt sagst, für so einen Burger 12, 13 Euro, würde ich auch auf den Tisch legen.
Darf ich was fragen?
Ja.
Klar. Aber denkst du bei den 10 Euro nur an den Burger oder denkst du Burger in Kombination mit Pommes, also mit Fries?
Ich denke jetzt erstmal nur an den Burger. Ja, wäre die Frage, was denn passiert. Ja, aber
Weil ich frage, weil oft hat man den Gedanken, der Burger kommt mit Fries und diese Frage bekomme ich dann oft. Aber das ist jetzt wirklich bei uns nur der Burgerpreis.
Ja, aber wenn ich jetzt bei euch den Burger habe, so euren Bestseller, sagt es so Cheeseburger plus jetzt irgendwie die Pommes mit Parmesan um drauf, wo liege ich denn dann preislich?
Die Pommes mit Parmesan kostet 6,50, da bist du bei 16,40. Nein, sorry, 15,90.
Ja, gut, aber dann, ja, plus Trinkgeld, ja, aber das ist dann irgendwie, dann bist du mit dem Getränk vielleicht bei, weiß nicht, 22, 23 Euro plus Trinkgeld, das ist irgendwie, hast du ein leckeres Essen, das ist wahrscheinlich, also euer Laden sieht ja auch mega gut aus, hast eine gute Zeit, das ist irgendwie für mich ein Betrag, der sich rund anfühlt.
Also ich glaube definitiv, das glaube ich auch. Die Fragestellung ist halt wirklich jetzt gerade in dieser momentanen Lage mit explodierenden Gas, Energiekosten, nicht nur für Unternehmen, für uns, sondern auch für jeden einzelnen potenziellen Kunden, der jetzt eine Gasnachzahlung bekommt oder einen neuen Stromvertrag. Wie entwickelt sich das? Genau.
Ja. Um jetzt einmal mal so richtig aus der Reihe zu tanzen, mache ich ja normalerweise nicht, aber jetzt kommt das Master Key Takeaway überhaupt. Wir starten nämlich eine Kampagne, eine Burger-Kampagne, weil es ist ja auch nichts anderes, als wenn ich jetzt irgendwo hier in Köln unterwegs bin und ich kaufe mir jetzt einen Schnitzel mit einer Portion Pommes, die ist dabei, und dann habe ich noch einen Salat, dann zahle ich meine 20 Euro und dann ist gut. Aber warum, wo ist die Berechtigung, dass ich nicht für einen Burger mit Pommes und einer Soße dazu nicht auch 20 Euro zahle? Das ist einfach nur in unseren Köpfen. Und deswegen starten wir eine richtig große Kampagne, eine Burger-Kampagne, um halt in unseren Köpfen mit diesem Mindset zu brechen, dass ein Burger nur 10 Euro kosten darf. Das machen wir nämlich.
Also, wenn wir schon dabei sind und wir reden ja, wenn wir Kampagne sagen, dann meinen wir auf gar keinen Fall den Social-Media-Auftritt von Gastronomie, da ist die Reichweite zu gering, sondern das läuft ja eigentlich über Marco, heute haben wir festgestellt. Gilt ja auch bei anderen Gerichten, weil jetzt, das, wo du jetzt gerade sagst, Schnitzel zum Beispiel, wenn du das ernst meinst und irgendwie mit doppelt ausgebacken und irgendwie vom Kalb, dann müsstest du eigentlich auch rein von der Waren, wenn das vernünftige Qualität ist, auch über 20 Euro sein. Und da hast du dann wahrscheinlich auch wieder die ersten sagen, oh, ist aber eigentlich für den Schnitzel ganz schön teuer. Aber nee, eigentlich nicht, weil da steht irgendwie jemand, der hat das gelernt und da steht irgendwie, das kostet Geld und das ist irgendwie, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich weiß gar nicht, was wie könnte man, also können wir an anderer Stelle überlegen, wie man die Kampagne nennt, aber mir fielen noch andere Gerichte ein als Burger und Schnitzel, bei denen das irgendwie passend wäre. Das ist ein generelles Thema.
Ja, also
was genau. Darf und was soll gutes Essen kosten? Unabhängig davon sehe ich aber auch jeden irgendwie, weiß nicht, die im schlimmsten Fall dann, oder nicht im schlimmsten Fall, aber die, weiß nicht, alleinerziehend und zwei Kinder, und dann kann ich schon verstehen, dass 2, 3, 4, 5 Euro mehr für einen Burger dann wehtun, weil es dann eben gleich mal 2 mal 3 geht. Das ist dann so das Spannungsfeld. Ja.
Okay, dann gehen wir mal wieder zurück in die Reihe. Jetzt hast du, Marco, 3 Minuten Zeit, deine Key Takeaways, die du aus der ersten Runde jetzt mitgenommen hast, wo du sagst, okay, das finde ich cool, das gucke ich mir jetzt mal ein bisschen genauer an und da spreche ich mal mit meinem Team rüber oder so. Also deine Key Takeaways, 3 Minuten hast du Zeit.
Ja, so, meine Key Takeaways sind die folgenden. Ich fand's cool, mit welchem Selbstbewusstsein du gesagt hast, du schaust dir eigentlich gar nicht an, was deine Mitbewerber so machen. Du weißt, wofür du stehst, welche Qualität du bietest und du setzt deine Preise durch. Also dieses Selbstbewusstsein fand ich echt super und das würde ich mir so mitnehmen. Und nicht nur zu schauen, was machen denn die anderen Burgerläden bei uns in der Gegend, sondern einfach selbstbewusst zu sagen, okay, dafür stehen wir und das zeigen wir auch nach außen. Key Takeaways von dir, Markus, dass du sagst, okay, mit neuen Produkten, mit Produkteinführungen oder mit neuen mit anderen Qualitätsstufen, ist es ja wie so ein Köder, den man auswirft und sagt, hier, das sind jetzt neue Produkte, die wir haben mit einem erhöhten Preis, und dadurch merkt man oder ist man sich gar nicht bewusst, dass eigentlich alle Preise oder viele andere Preise gar nicht angehoben wurden. Das finde ich auch sehr interessant. Und da werde ich mir auch noch mal ein paar mehr Gedanken machen, wie wir unsere Speisekarte dementsprechend noch umsetzen können. Zudem fand ich auch die Idee gut, auch durch andere Kanäle unsere Produkte zu verkaufen, wie zum Beispiel die Burgers Sous-Vide zu garen und dann zu verkaufen. Witzigerweise prüfen wir das gerade, ob wir das machen können.
Und vielleicht würde ich dir dann auch noch mal ein paar nach dem Webinar heute noch mal ein paar Fragen stellen, da du ja schon Erfahrungen dazu hast. Ansonsten alles, was Gastronomie angeht, Daniel, da bin witzigerweise mit Gastronomie wirklich in sehr regen Austausch momentan. Gestern auch wieder einen Call gehabt. Wir haben das Bestell-Widget auf unserer Webseite, das optimieren wir gerade, und da habe ich gestern auch nochmal eine Stunde, ich weiß gar nicht mit wem gesprochen, aber mit irgendjemandem, um das nochmal zu optimieren. Und sowieso mit dem Payam vom Gastronovi tausche ich mich auch sehr viel aus und auch über weitere Schnittstellen, die er anbietet. Um das ganze Thema Self-Ordering, Self-Payment ist für uns auch sehr interessant, wie man das umsetzen kann, wie das funktionieren kann. Und da ist ja Deliveract ja auch wieder ein Thema, weil die haben ja auch mal verbinden ja auch dann wieder andere Anbieter, auch mit Gastronomie, um da also quasi dieses Thema anzugehen, wie spart man denn auch noch Kosten oder wie wird man effizienter an einer anderen Stelle. So kann man jetzt dann auch Preiserhöhungen dann auch umgehen. Genau, das sind so meine Key Takeaways von dieser Runde.
Super, du bist voll in Time, also noch 3 Sekunden, 2, 1 und hat genau gepasst. Perfekt. Ja, dann sind wir theoretisch mit dem ersten Thema auch schon durch. Außer es hat vielleicht noch jemand etwas, was ihm unter den Fingernägeln brennt, was er unbedingt noch loswerden wollte.
Ich kann noch zur Schnittstelle nur sagen, also die hat bei uns im Betrieb sehr viel geholfen, Ressourcen zu sparen an Mitarbeitern. Das kann ich dazu sagen, weil ich nutze diese Deliveract-Schnittstelle mit Lieferando. Ich wollte keinen Namen nennen, Lieferando, aber hilft uns ungemein von der Zeit und die Mitarbeiter zu schonen. Die können anders eingesetzt werden. Das kann ich nur dazu sagen. Ein ganz großer Pluspunkt, auch wenn das kostet.
Ja, also das ist aber auch so, das ist so ein war zeitweise schwierig, ne? Das ist, wenn du dann irgendwo hingegangen bist, gesagt Self-Ordering, und dann sagst du, ja, ihr wollt ja Servicepersonal abschaffen. Und, nee, wollten wir noch nicht, also noch nie, sondern ist genau das, sondern das Servicepersonal soll aber das tun, worin sie gut sind und eben nicht irgendwelche unnötigen Wege machen und Zettel von A nach B tragen. Und es hat sich aber auch witzigerweise gewandelt, ne? Dass dann irgendwann, früher war es immer so, Digitalisierung, dann schaffst du ja die Personen ab. Und wenn man sich jetzt die Lage anguckt, also es gibt einfach kein Personal mehr. Die Alternative ist, ich will jetzt nicht sagen zumachen, aber mindestens mal Karte reduzieren, Mittagstisch streichen und irgendwie Sortiment einschränken. Das ist eher so die Richtung, die sich entwickelt hat. Finde ich so ganz spannend von der Wahrnehmung, weil es so gekippt ist. Am Anfang war das so eine Anti-Haltung gegen Digitalisierung, und dann jetzt mittlerweile ist es die Haltung eine andere. Das fand ich so ganz schön zu sehen.
Und die Menschen nehmen es an, gerade für Lieferservice. Ja. Die bestellen, sie bezahlen direkt. Und wie gesagt, wir müssen nur ausdrucken. Und ich glaube, das System, was wir nutzen dürfen, sozusagen, so darf ich das ja sagen, ist in stetiger Entwicklung, und es hilft dem Personal. Das muss man einfach sagen. Das Personal wird entlastet und hat viel mehr Zeit, für die Gäste da zu sein oder halt auch, ich sag mal, zusätzliche Getränke zu verkaufen, Upsells. Ne? Also sowas. Das ist halt, davon leben wir ja eigentlich. Ne?
Gut. Okay. Dann steigen wir in die nächste Runde mit ein. Genauso wie Marco hat auch Wu uns 1, 2, 3 Herausforderungen geschickt, die ihn jetzt gerade beschäftigen. Und daraus haben wir eine Frage formuliert. Und die Frage lautet, wie gestalte ich den Delivery-Prozess, um eine erhöhte Bestellrate pro Woche zu erreichen? Genau, ich wiederhole nochmal, wie gestalte ich den Delivery-Prozess, um eine erhöhte Bestellrate pro Woche zu erreichen? Kannst du dich mit der Fragestellung committen?
Ja.
Oh, ja. Okay. Also spiegelt das so ein bisschen deine Herausforderung wider und bringt dir eine Antwort dazu oder Erfahrungswerte, bringt dich das weiter?
Doch, definitiv.
Okay, alles klar. Dann hast du jetzt 8 Minuten Zeit, deine Situation, die Herausforderung, die daraus resultiert, einmal zu erklären, zu beschreiben, genauso wie bei Marco gerade auch. Und ich würde jetzt einfach mal die Zeit stoppen. Los geht's!
Ich glaube, das aktuelle Thema, wie man den Lieferservice eigentlich nach vorne bringt, allgemein, also ich habe angefangen ganz normal mit dem Lieferservice, mit allen Gerichten, die wir halt hatten im Laden. was in ein Riesenchaos geändert hat, weil alle wollten sie ja, ne? Es war ja alles zu und keiner hat geliefert, keiner hat gemacht. Wir haben ganz stumpf angefangen, haben auch die Kanäle auch befüllt, also das heißt mit Facebook, wir hatten nur also 100 Follower, 100, 150 Follower, haben die dann bespielt, sind dann auf Kunden zugegangen, haben da halt die Kanäle halt ziemlich befüllt. In der heutigen Zeit kommst du eigentlich gar nicht mehr, gerade als Gastronome, und da bin ich neidisch auf Marco mit seinem Kanal mit 50.000 Follower, du hast dann eine unglaubliche Macht dahinter. Das unterschätzt man so doll, wie schnell Nachrichten publik werden. Du kannst ganz schnell durch einen Post, gerade bei so einer Reichweite, die dein Unternehmen hat, Marco, sehr viel erreichen. Und wir haben einfach weiter, ich sag mal, Budget in Facebook reingepumpt, um halt uns präsent zu machen und natürlich auch die Wünsche der Gäste berücksichtigt. Das heißt, die Kundenkommunikation und natürlich die Pflege der Fahrer und ich sag mal, die Kommunikation untereinander im Betrieb muss ja auch stimmen. Das heißt, die Mitarbeiter im Betrieb müssen dir auch sagen, was die Kunden wünschen. Wir haben angefangen, wir haben dann irgendwann EC-Kartenzahlung aufgenommen, dann haben wir irgendwann die PayPal-Zahlung, die haben wir direkt schon mit aufgenommen, die haben wir manuell getippt, ich habe nachts die Rechnung geschrieben. Die Karten haben wir dann weiter verkleinert, ne? Also nach Ansicht der Gerichte, das ist auch immer sehr wichtig beim Liefergeschäft, kann ich zumindest sagen, die Gerichte, die nicht laufen, rauszunehmen oder halt die den Prozess blockieren. Weil wir haben ja, wie du schon sagst, ja ein Inhouse-Geschäft, gleichzeitig aber halt auch noch ein Aushausgeschäft rein etabliert, was ich vor Corona niemals, ich sag mal, nicht getraut hätte. Ich war gezwungen. Ich war gezwungen zu handeln, weil einfach sonst hätte ich dieses Unternehmen nicht mehr in der heutigen Zeit, am heutigen Tag mehr geleitet. Das muss ich ehrlich gestehen. Ja, und da bin ich dankbar, dass es die Möglichkeiten gibt. Und auch, ich sag mal, Bestelltools. Na, wir haben einen weiteren Zuwachs an Gästen natürlich gehabt seit der Systemumstellung, dass wir ein eigenes Bestellsystem haben, ohne Werbung zu machen, weil die Kunden das heutzutage einfach wollen. Sie wollen selber bestellen. Sie wollen meistens um 7, um 6, wenn sie dann zur Arbeit fahren, bestellen sie schon ihr Essen für abends oder mittags. Gibt's auch. Sie bezahlen das. Wollen sie bestellen für ihre Eltern, Familie, weil die das nicht machen können. Und gerade diese Online-Zahlung. Ne? Also das ist das A und O in der heutigen Zeit, dass du halt auch deine Kanäle bespielst und auch deine Produkte bespielst. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin überhaupt nicht professionell darin, aber ich habe einfach ganz stumpf, wie die Gerichte in der Schalen drin sind, wenn man ganz genau auf unsere alten Beiträge guckt oder auch in den Stories damals. Ich habe die einfach stumpf abfotografiert und einfach reingestellt. Ja, einfach authentisch, so wie es halt wirklich aussieht, ohne die großartig zu bearbeiten. Weil das ist das, was die Kunden wollen. Sie wollen nah bei dir sein. Sie wollen auch bei einem großen Unternehmen, einem großen Restaurant dabei sein. Na, oder halt, wenn ich, wie gesagt, die Bilder von dir sehe, Marco, das Essen. Also wenn sowas öfters, ich sage mal, in den Kanälen bespielt wird oder halt nur in den Storys, das kannst du ja alles takten übrigens. Ne, funktioniert auch. Ne, ich habe mich dann administrativ hingesetzt, habe dann ein paar Bilder gemacht und habe die dann nachts alle eingespielt und in Beiträge und habe dann alle gesagt, geplant, das wird soll und da spielen, bestimmte Angebote abgespielt, dann habe ich nur die Top 5 genommen, um halt die Auslastung der Küche zum Beispiel zu senken, das heißt, wir haben 5 Angebote, 5 Gerichte, die gut laufen, da sind Aktionen dahinter, dann haben wir Aktionen gefahren, zum Beispiel, ne, pro Kilometer, die wir fahren, wird gespendet für gute Zwecke. All solche Dinge haben dazu geführt, dass wir diesen Lieferservice hochgezogen haben und die Gäste machen fast alles mit. Das muss man immer sagen. Preiserhöhung, um das Thema nochmal aufzugreifen, kommunizieren wir ganz offen, weil das habe ich im Video-Statement mal gemacht, habe ich auch in den Stories gemacht, ein paar Tage hintereinander sogar, nicht nur einmal. Ich habe es bewusst ein paar Mal angesprochen und der Zuspruch, den kann ich gerne auch, wie gesagt, veröffentlichen. Der Zuspruch war in der Regel, nicht nur in der Regel, ist nur sehr gut. Weil die meisten, die dann halt ausarten sozusagen, die werden dann erdrückt von den eigenen Gästen sozusagen. Also das heißt, die argumentieren untereinander und du spielst dann eigentlich nur den Schiedsrichter, sodass keiner irgendwie beleidigt wird. Und ich finde, das ist einfach gut, um mal nicht weiter abzuschweifen. Aber ich habe, wie gesagt, durch die ganzen Tools und Hilfen, die es da gibt und Unterstützung, ist es deutlich angenehmer geworden. Auch die Entwicklung, wenn ich daran denke, dass ich nachts mal manuell mal Rechnung geschrieben habe und heutzutage das alles über das Bestellsystem läuft, das ist einfach, das kann jeder machen. Nur du musst es nach außen kommunizieren. Das ist das A und O, was ich einfach in der Corona-Zeit gelernt habe und es kann wahrscheinlich auch im Winter wieder wichtig werden, je nachdem, was von oben dann kommt. Gerade bei so einem Kanal, wie du den hast, Marco, das ist eine unglaubliche Macht. Das unterschätzt man. Aber da steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter.
Ja, also auch kannst du prozentual sagen, wie sich das bei dir entwickelt hat mit dem Liefergeschäft? Also wie es so in die Höhe geschossen ist über die verschiedenen Maßnahmen und die verschiedenen Zeiträume?
Also anfangs, der erste Abend waren 4 Bestellungen, um es direkt zu sagen. Der zweite waren 7 und danach war es nicht mehr zählbar. Das sind so, dass ich das weiß. Das ging ganz schnell, einfach begünstigt natürlich auch durch die Zeit, wo dann der erste Lockdown eingetreten ist und wir natürlich unsere Werbung geschaltet haben, wo ich mit recht wenig Basiswissen das selber gemacht habe, haben wir das sehr hochgezogen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, klar ist es in anderen Regionen immer ein bisschen individuell und schwieriger, aber die Entwicklung ist ganz stark. Inzwischen haben wir, ich sag mal, das Geschäft in-house und aus-house hat sich zu 50% angeglichen, um es mal zu sagen. Also das heißt, es sind beides, also quasi 2 Geschäfte in einem mit einer kleinen Küche. Deswegen diese Herausforderung mit kleinen Küchen kenne ich und deswegen müssen auch zum Beispiel Gerichte bei uns gekürzt werden oder halt mal rausgenommen werden. Die werden immer weiter rausgenommen und auch zum Teil, wie gesagt, auch erhöht, weil auch einiges auch wirklich preisintensiver wird für uns. Aber das ist schon alles überlegt, wie ich da vorgehe. Also das heißt, bestimmte Gerichte, wenn das wirklich teurer wird, versuche ich die Preise zu halten. Das steht immer im Vordergrund. Einerseits müssen wir verantwortungsvoll für den Betrieb, für unsere Mitarbeiter handeln. Ja, das sind wir einfach in der Verantwortung. Aber einerseits musst du halt auch natürlich sehen, dass du das Geld auch reinholst sozusagen, ne, damit du es auch erledigen kannst. Aber wir haben also die Entwicklung, um das nochmal zurückzukommen, hat sich nochmal mit dem seit der Umstellung mit der Homepage und Bestellsystem im Ende 2020 sind wir zu Gastronomie gegangen, hat sich nochmal drastisch verbessert. Einfach, weil es für die Kunden viel einfacher war und auch durch die weiteren Änderungen, die wir auch immer, neue Änderungen zum Beispiel, die Kunden betreffen, kommunizieren wir über die Kanäle natürlich. Und komischerweise nehmen die Leute das sofort wahr. Und wie gesagt, wir haben nur knapp über 1.000 Follower, aber bei 50.000 oder sei es auch kleinere Kanäle, ne, ich habe auch 1-2 andere kleinere Kanäle, die ich betreue, wie schnell sowas publik tritt, nur mit ein paar hundert Leuten, kannst du gar nicht sagen, gerade wenn du ein Liefergeschäft aufbauen willst.
Was glaubt ihr beide, was, wie sich Lieferung Takeaway jetzt gen Winter entwickelt? Also ich hab so eine Antwort im Kopf, aber will eigentlich nur wissen, ob ihr es ähnlich einschätzt.
Tendenziell nach oben bei mir.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das Takeaway-Geschäft oder das Liefergeschäft, also bei mir hat sich es auch im Sommer sogar verdoppelt eigentlich oder fast verdoppelt, 80% hochgegangen. Und ich gehe davon aus, dass das Liefergeschäft im Winter auf jeden Fall dominieren wird, zumal Corona ja auch irgendwo ein Thema sein wird. Ich weiß es nicht, inwiefern. Vielleicht kommen auch neue Auflagen, aber unabhängig davon ist das Liefergeschäft meiner Meinung nach im Winter dann deutlich präsenter. Ich merke es auch jetzt im September schon. Wir haben jetzt teilweise Tage, wo wir deutlich über 50% Lieferbestellungen haben. Und es ist erst September.
Ja, und eigentlich auch noch keine richtig kalten Tage dabei.
Ne? Nee, noch nicht. Die kommen ja erst noch. Ne? Und umso schlechter ja. Das Wetter ist, teilweise kannst du damit rechnen, umso extremer wird das Ganze. Ne? Ja. Also man merkt schon, dass die Kundschaft viele, das ist so mein Eindruck, wenn ich meine Kundschaft beobachte oder halt auch mit vielen Kontakt auch persönlich pflege. Ich bin ja nur nicht nur im Operativen oder nicht nur im Büro, sondern ich bin auch mal selber mal als Fahrer mal unterwegs und dann stelle ich das auch fest. Viele haben ihren Zweitjob, viele sind noch unterwegs, haben Familie, Kinder, haben den typischen Sonntag, ne, den haben, glaube ich, alle im Lieferdienst, ne, mit Familientag, mit Lieferservice. Das wird nicht weniger, per se nicht, das wird mehr. Wirklich. Man sieht ja heutzutage, man muss das Konsumverhalten der Menschen beobachten. Also sie gehen zwar noch weg, aber man merkt, dass sie sich auch immer viel mehr häufiger, ich sag mal, zu Hause treffen oder halt auch nicht mehr die Zeit haben. Ne? Viele haben noch einen Zweitjob, Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann sagen sie sich natürlich auch, ja, warum soll ich mir denn nicht mal was gönnen? Und das ist einfach der springende Punkt. Und wir haben natürlich noch einen Punkt natürlich noch in der Zeit noch hervorgehoben. Wir liefern mit rein elektrischen Fahrzeugen aus selber. Und das ist natürlich, ja, da gibt es Befürworter und Gegner, musst du auch damit rechnen. Das wimmel ich einfach so ab. Das ist, wie gesagt, du, egal wie du was kommunizierst, musst immer mit Gegenwind rechnen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber das ist immer nur eine Frage, lass sie gerne reden. Manchmal wird es auch untereinander schon geklärt. Und dafür hast du auch deine Followerschaft da. Und je nachdem, wie du die Bindung zum Kunden hast. Also ich bin da nicht ängstlich, was das angeht. Aber ich sehe eine starke Entwicklung für den Winter, falls wer noch nicht angefangen hat.
Ja, also ich kann das große Geheimnis ja mal lüften. Das ist auch meine Vermutung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Liefer- und Abholgeschäft jetzt irgendwie einbricht, wenn am besten noch irgendwie Corona-Beschränkungen wieder zurückkommen oder so. Ich glaube auch, da wird es nochmal richtig knallen.
Wir hatten auch Weihnachtsmenüs sozusagen, ne? Also das heißt, die sie sich selber zu Hause fertig machen, die dann kein Weihnachtsessen war. Das haben wir so schlecht, also um wirklich mal zu sagen, so schlecht beworben. Und trotzdem haben wir da Durchfluss gehabt.
Ja.
Also auch das Weihnachtsessen zu Hause, dass man fertige Menüs zu Hause anbietet, sozusagen.
Ne? Also. Wie lange habt ihr damals gebraucht, um das umzusetzen? Also 1, 2, 3, 5 Wochen?
Ich habe einfach angefangen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht viel nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Also ich habe um das, ich sag mal, einen einigermaßen ersten Rhythmus zu haben, hat es 2, 3 Wochen gedauert. Du hast ja erstmal sozusagen die Anzeigen beworben, dann hast du ja so typisch, ne, die ersten Flyer gedruckt und so weiter und so fort, dann die haben wir gar nicht eingeworfen, wir haben eigentlich den Flyer nur digital beworben über Facebook-Kampagnen und das hat sich wie im Lauffeuer verteilt und dann halt durch Mundpropaganda und dann haben wir noch ein Lieferportal noch mit rangeholt, um keine Namen zu nennen, Lieferando, dann hat sich das so langsam weiter verbreitet. Also Lieferando hatte dann eine kleinere Karte. Die ist auch bis heute auch so. Da ist die Auswahl nur so für die Gerichte, die am schnellsten gehen bei uns. Also die von der Zubereitung auch am einfachsten sind, damit wir da keine Zeit verlieren. Das heißt, eine Lieferando-Bestellung können wir ganz schnell in unsere eigentliche Bestellung noch integrieren. Das sind aber Prozesse, die erst später passiert sind. Aber um die ersten Dinge so handfest zu haben, um eine Struktur zu haben, habe ich 2, 3 Wochen gebraucht. Wobei ich, wie gesagt, von Tag 1 einfach losgelegt habe und einfach darüber gar nicht viel nachgedacht habe, weil man muss sich, also ich denke bei mir immer so, du musst die Konsequenzen immer in Betracht haben. Das heißt, was passiert, wenn du es nicht machst? Was passiert, wenn du es machst? Ja? Das Einzige, wenn du es nicht machst, ist, ja, es passiert nichts. Und wenn du was machst, ne, dann kannst du halt mit Feedback rechnen und das wird auch mal mit gut und schlecht sein. Damit musst du klarkommen. Aber wenn du aus schlechten Feedbacks auch wieder was Gutes entwickelst, dann passt es. Ne? Also ich habe auch ungern Rechnungen nachts um 2, um 3 geschrieben. Also es gibt definitiv bei mir Kunden, die haben sich gefragt, warum kann ich mein Essen als erstes essen und erst nachts kriege ich das in die Rechnung. Ne? Aber ich habe darüber nicht viel nachgedacht. Also ich habe einfach nur gehandelt in dem Moment.
Die Frage hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund, weil bei mir passiert es oft, dass dann Kunden auf mich zukommen oder mir schreiben, mich anrufen und sagen, ja, Liefergeschäft. Oder wir sprechen dann nebenbei über das Liefergeschäft. Normalerweise sprechen wir über Digitalisierung. Und dann ist so die Frage, ja, soll ich denn das noch starten? Ich habe jetzt nur Inhouse und lohnt sich das doch dennoch und machen doch schon alle? Und das passt ja jetzt wunderbar hier rein, dass man sagt, okay, es lohnt sich auch jetzt noch und es lohnt sich jetzt auch jetzt zu starten, es geht von jetzt auf gleich und dann passt man die Prozesse an, dann wird es ja immer besser und besser, aber es geht halt ruckzuck umzusetzen und und es lohnt sich einfach.
Wenn man als Unternehmer lernfähig ist, dann sollte es klappen. Definitiv. Weil, wie gesagt, du lernst ja immer den Prozessen dazu. Es wird auch anfangs nicht optimal laufen. Das A und O im Liefergeschäft ist die Kundenkommunikation. Wir haben Lieferungen, die dauern 3 Stunden statt 1,5 Stunden. Ne, dann ist es halt die Kommunikation halt, wo du halt als Unternehmer oder halt die Mitarbeiter automatisiert jetzt zum Glück die Kunden informieren und sagen, das dauert entweder oder von Anfang an, wenn es lange dauert, schaffen wir oder schaffen wir halt nicht. Oder wenn du warten willst, kannst du halt warten. Und wenn nicht, dann geht es halt nicht. Aber ich habe eins gelernt, ist die Kundenkommunikation. Du kannst auch gerne später kommen. Sag den Kunden aber Bescheid. Das ist das A und O in meinen Augen. Weil die sind nicht so böse, wenn es mal länger dauert, weil das kannst du nicht kalkulieren. Du bestellst vielleicht einen Burger oder irgendein Gericht, was jetzt länger in der Zubereitung braucht oder dann wohnt er noch vielleicht noch woanders. Aber wie gesagt, man muss in diesem Prozess weiter lernen und man braucht nicht lange dafür. Das kann ich innerhalb von, also wenn ich das jetzt heute nochmal hochziehen würde mit bestimmten Tools und Dingen mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, eine Woche. Gib mir eine Woche und dann haben wir alles und dann ist alles schon auf dem Weg.
Ja, also wie lange ist so der Onboarding-Prozess von Gastronomie?
Der Onboarding-Prozess kommt so ein bisschen drauf an. Also wir freuen uns natürlich, wenn du uns rechtzeitig Bescheid sagst. Es kommt dann ein bisschen darauf an, was du möchtest. Also möchtest du, weiß nicht, sollen wir noch vorbeikommen und da irgendwie Netzwerk und Hardware aufbauen, dann tendenziell eher länger. Aber wenn es dadurch, dass er Cloud-basiert ist, können wir einen Großteil der Datenpflege online machen im Account, an dem du dann später auch arbeitest. Da kommt so ein bisschen auch auf die Geschwindigkeit der Zulieferung an. Also das, wir können sehr schnell, wenn wir müssen. Wir erleben dann immer wieder, dass Kunden den Wunsch haben, sehr schnell zu starten und dann aber sagen wir, naja, dann schick doch mal eine Speisekarte, Tischplan und so weiter. Wir kommunizieren immer 6 bis 8 Wochen. Wenn aber jemand auf uns zukommt, sagt, es muss jetzt wirklich richtig schnell gehen, dann kriegen wir auch deutlich, deutlich drunter hin. Also wir haben auch durchaus mal Projekte, die in 2 Wochen live gehen. Und dann auch gerade so Bestellsysteme. Ich finde, das klingt ja so komplex, aber das ist ja, können Marco und Wu bestimmt bestätigen. Es ist so, ist ja eine Speisekarte, die du so hast, sagst du, ich möchte auch zur Abholung freigeben, hinterlegst PayPal, hinterlegst Stripe und dann hast du Online-Payment und dann ist es das Widget auf der Homepage einbinden, Attacke. So viel mehr ist es dann ja nicht.
Das ist wirklich nicht schwer. Und auch von der Zeit. Es gibt heutzutage so viele Tools oder halt auch Gastronomie selber, die mit den Schnittstellen, das geht wunderbar schnell. Und einfach, hätte ich das bei zu Anfang an 2020 gewusst, na, dann wären wir nicht, dann hätte ich diese massenhafte Arbeit am Anfang gar nicht gehabt. Ich habe ja, wie gesagt, im September ja umgestellt auf Gastronomie und die Entwicklung, wie gesagt, auch von Gastronomie auch live mitgekriegt. Und das hilft ungemein und spart viel Zeit und so viele Ressourcen brauchst du gar nicht. Klar brauchst du Struktur, aber die Struktur entwickelt sich selber. Wenn du merkst, wenn du irgendwann anfängst. Aber wenn du nicht anfängst, dann merkst du halt gar nichts. Also ich,
das ist so meine Erfahrung. Ist übrigens, diese Struktur entwickelt sich dann von selbst. Das ist übrigens was wir bei Gastronomie auch bestätigen können. Also sich angefangen haben, waren wir, glaube ich, 45 Leute. Jetzt sind wir so 110, 120 und wollen noch ein bisschen größer werden. Und diese Strukturen, die du noch einmal bei 20 Leuten brauchst, du bestimmte Dinge ja gar nicht, die du auf einmal bei 120 Leuten brauchst. Und wie du schon sagst, auch das wächst mit. Ja. Ich habe eben noch mal kurz so zum Thema Liefergeschäft. Ich finde so, dass die Wahrnehmung von Lieferungen hat sich aber auch spätestens seit Corona gewandelt. Also ich kenne das von früher noch, Restaurants haben Lieferungen entweder gar nicht gemacht und wenn dann nur so Zähne knirschen, gerade zur Abholung, dann hast du häufig auch gehabt, dann hast du am besten das Essen vom Koch noch so original auf dem Teller angerichtet an der Wärmebrücke und dann hat irgendjemand so einen Pappkarton genommen, hat das dann so reingekippt und hat sie so in die Hand gedrückt. Das war ja früher Takeaway. Aber der Anspruch so von den Kunden hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Das ist, also ich glaube so mit Wenn du das mittlerweile nicht so richtig professionell machst oder ein bestimmtes System dahinter, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und mittlerweile ist es ja auch ein ernstzunehmender Vertriebskanal. Früher war es also, ja, müssen wir die machen, damit der Kunde keine schlechte Bewertung schreibt. Und jetzt ist ja, wie du schon sagst, teilweise 50% pro Tag macht Lieferung Takeaway aus. Das sind ja schon mal völlig andere Dimensionen. Wenn du bei Marco nochmal die Rückfrage, war das bei euch eigentlich, war Lieferung Takeaway von vornherein ein Konzept mit vorgesehen oder war das auch was sich während Corona dann entwickelt hat?
Also von Anfang an, wir sind ja 2014 gestartet und das war ja erstmal nicht vorgesehen. Aber im Laufe des Jahres 2015 kamen ja die ersten Anbieter in den Markt in Deutschland, die ja wirklich Lieferungen angeboten haben für hochwertige Restaurants, jetzt nicht nur für Imbisse oder für einen Pizza-Delivery-Dienst. Das war ja damals Foodora und dann ist ja auch Deliveroo in den Markt eingetreten. Die haben uns, wir waren mit die ersten, die dabei waren, auch in Düsseldorf damals und das hat sich dann, das wurde dann immer wichtiger und wichtiger. Und das war dann bis 2019 gab es ja auch noch bei beide Kanäle. Lieferando hat sich ja dann auch umgestellt. Ich glaube, das war ja früher irgendwie Lieferheld und Pizza.de. Das wurde dann alles zu Lieferando. Und sicher, es haben so 25 bis 30% der Umsätze waren gegenüber Delivery und Takeaway, also was auch schon
signifikant war, also schon wichtig. Dann als Foodora und Deliveroo den Markt verlassen haben, hat man schon gespürt. Und dadurch, dass es jetzt wieder Entwicklungen im Markt gibt, beziehungsweise gerade kurz vor Corona, zufällig, kam dann wieder so eine neue Dynamik. Und gerade dann während Corona, klar, es war die einzige Möglichkeit, dann durch Delivery oder durch Takeaway, aber ich glaube hauptsächlich so durch Delivery, so ein Restaurant-Erlebnis zu Hause nachzubilden. Und ich glaube, die Barriere ist so ein bisschen, früher gab es so eine Barriere, bestelle ich oder gehe ich raus oder gehe ich zum Supermarkt und koche was, die ist so weggefallen. Ich merke es auch bei mir selbst. Ich habe auch früher bestellt. Ich bestelle aber jetzt deutlich öfter, weil ich weiß einfach, da ist einfach noch viel mehr Convenience dabei und ich weiß, es kommt. Wenn ich bestelle, kriege ich sofort eine Push-Nachricht. Ja, jemand hat deine Bestellung gesehen, deine Bestellung ist in 32 Minuten da und ich kann es tracken und ich habe quasi so eine Kontrolle darüber, was passiert. Und diese ganze, wo hat es ja schon gesagt, das ist ja quasi die Kommunikation, digitale Kommunikation heutzutage. Die ist einfach da und dann kommt es an und ich habe meine ganzen Daten auch gespeichert und es sind dann eigentlich nur so ein paar Klicks. Man hat sich daran gewöhnt und ich glaube, das ist einfach das Ding. Es ist das ganze Delivery ist so, dadurch, gerade auch durch die digitalen Themen, ist es so ein bisschen mehr Erlebnis auch geworden als früher.
Ja. Das ist aber so von der Entwicklung her ganz spannend. Also ich hatte letztens gerade wieder so privat das Erlebnis, wenn du, also das haben wir alle schon mal gehabt, das ist aber, also haben wir nur, glaube ich, alle verdrängt, wenn du irgendwo so um die Ecke bestellen wolltest und musst, dann war ich wirklich ein, der hat das angeboten, aber nur telefonisch. Das heißt, hast du angerufen, hast mit ihm zusammen die Speisekarte durchgesprochen, dann hast du im Telefon nicht verstanden, hat er gesagt, ja, ich komme vorbei, diktiere mir mal die Adresse, wie ist mit Zahlung, ja, nur Barzahlung, EC-Gerät geht nicht. Und wenn du das ernst meinst, dann funktioniert, also wenn das wirklich dein Angebot ist, das wird nicht funktionieren. Aber das war ja vor 3, 4, 5 Jahren noch absoluter Standard, dass das so lief. Und mittlerweile, wie du schon sagst, man hat sich ja Tracking gewöhnt, man kriegt eine Push-Nachricht, es läuft über PayPal, kannst Trinkgeld direkt mitgeben, weiß genau, was kommt, kennst die Qualität, ist irgendwie warm. Wenn du das so gespielt bekommst und dann irgendwie auch die digitalen Tools im Griff hast, dann ist auch nachvollziehbar, warum das teilweise 30, 40, 50% vom Umsatz ausmacht. So. Ja.
Genau, ja. Und es ist einfach die allgemeine Entwicklung, nicht nur Gastronomie. Also ich meine ja auch, man kauft ja heute Amazon ist, glaube ich, das beste Beispiel, wie schnell das da geht, wie schnell man da was im Warenkorb hat. Und dann ist es nach Amazon, wenn man Amazon Prime haben sollte, dann ist es nach einem Tag da. Oder generell ist es ja, glaube ich, die Entwicklung und da muss die Gastronomie halt natürlich auch mitziehen. Also der Markt verändert sich und da muss man sich anpassen, wenn man noch dabei sein will.
Ja.
Okay, dann zum Thema Delivery kann man ja eigentlich jetzt ganz gut feststellen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat noch Zeit, sich Gedanken zu machen. Man kann dann Gastronovi an Bord holen oder wen man oder in eigene Regie, wie auch immer. Aber es ist noch genug Zeit und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, Wu hat uns jetzt, ihr beide habt uns jetzt richtig viele Inhalte und Mehrwerte gegeben, wie man in die Umsetzung gehen kann, was man beachten sollte. Und und wenn man das alles befolgt und berücksichtigt, dann kann das funktionieren, sollte das funktionieren. Okay, das war dann unsere Gastronovi Mastermind Nummer 3 und für mich, ich habe aber auch schon fest damit gerechnet, ich gehe wieder ganz anders hier raus, als ich reingegangen bin. Ich habe wieder sehr viel mit dem Gepäck. Meine Lieben, vielen lieben Dank, es hat mir mega Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank.